Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen miteinander Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Wir sind heute bei unserem etwa 15. Teil der Predigtauslegung der Reihe über den Kolosserbrief, Kolosser 3, 12 bis 17. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute kommen wir nun ganz zu den Eigenschaften, die das Leben von Gotteskindern positiv kennzeichnen sollen. Ganz wichtig dabei ist, wir reden von Eigenschaften, nicht von kurzfristigen Verhaltensweisen, die wir vielleicht am Sonntagmorgen kurz vor Erreichen der Kirchentür überstreifen und nach dem Amen wie eine heiße Kartoffel wieder fallen lassen. Es geht um Eigenschaften, um Wesensmerkmale. Solche prägen unser Denken, Reden und Handeln dauerhaft. Eben weil es Wesensmerkmale sind. Was uns nicht wesentlich prägt, kann kein Wesensmerkmal sein. Und diese Wesensmerkmale zeigen auf, was und wer wir sind. Nämlich die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. Man könnte jetzt schon eine ganze Predigt allein über diese drei Stichworte nennen. So halten, so beginnt unser heutiges Gotteswort. Das sind wir, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Menschen, die Gott ganz bei sich in seiner Nähe haben will, die er aus dieser Welt heraus abgesondert hat für sich, für die Gemeinschaft mit ihm, die ganz unter seiner Liebe leben, unter den Strömen dieser Liebe. Und die Betonung liegt auf, das sind wir. Auch das ist ganz wichtig. Das werden wir nicht, etwa weil wir die Anweisungen Gottes befolgen. Manche meinen ja, ich muss erst mal ordentlich gutes christliches Leben hingelegt haben und irgendwann schaffe ich es dann, dass Gott mich liebt. Nein, wir sind's. Um Jesu Willen, in Jesus. Und weil wir sind, deshalb kann nun das neue Leben in uns Gestalt gewinnen. Wie es Gottes Wesen entspricht. Eben das göttliche Leben. Marina hat uns als Eingangslied vom Text ganz hervorragend und wunderschön gesungen, immer mehr von dir, immer mehr deine Worte verstehen, immer mehr deine Werke tun, immer mehr von Gottes Wesen in unserem Wesen sichtbar werden lassen. Und deshalb lautet unser Predigtthema göttlich leben, göttlich leben. Und wie dieses göttliche Leben nun aussieht, davon reden die folgenden Verse unseres heutigen Predigtabschnitts, so habt nun angezogen ein mitleidendes, erbarmendes Herz, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind göttliche Eigenschaften. So ist Gott und so begegnet er uns in Jesus. Und diese Wesensmerkmale, die gehören nun zu einem göttlichen Leben. Und die schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Erstens das mitleidende Herz. Das mitleidende Herz. So habe ich es übersetzt. Elberfelder sagt herzliches Erbarmen. Tatsächlich redet die Bibel hier von den Innereien, von den Eingeweiden. Denn das Herz ist in der Bibel ja der Sitz des Verstands. Also eigentlich dürften wir das Herz dürfen wir hier nur verwenden in unserem bildhaften Gebrauch, im biblischen nicht. Die Bibel redet hier nicht vom Herz, sondern von den Innereien. Und der Verstand, für den das Herz symbolisch steht in der Bibel, der ist hier ausnahmsweise einmal nicht gefragt. Ich betone es ganz ausnahmsweise. Ausnahmsweise ist der Verstand hier einmal nicht gefragt. Sondern hier geht es ausnahmsweise, was in der Bibel selten vorkommt, tatsächlich mal um Gefühle. Nämlich um das erbarmende Mitgefühl. Diesem mitleidenden Herzen Jesu begegnen wir etwa vor den Toren Nain, so wie wir es gerade in der Lesung gehört haben, Lukas 7, 11 bis 17. Da kommt ein Leichenzug aus der Stadt und Jesus sieht die Not und den Schmerz dieser Witwe, die nun auch noch ihren Sohn verloren hat. Und dann lesen wir, da jammerte ihn. Elberfelder sagt, er wurde innerlich bewegt. Da kommen auch die Eingeweide vor, ja, innen im Magen. In den Nieren, in den Därmen, da jammerte ihn. Als Jesus die Frau sieht, die hier alleine und verlassen ihrem Kummer ausgeliefert ist, das rührt ihn innerlich zutiefst. Wir sehen diesen Jammer Jesu auch immer wieder im Blick aufs Volk. Matthäus 9, da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als ich es heute Morgen noch mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, wie jammervoll muss das Herz Jesu sein in diesen Tagen, wenn er auf unser Volk sieht, auf die Situation der Christenheit. Ebenso sehen wir dieses mitleidende Herz beim Herrn, der die 10.000 Talente Schulden erlässt, Matthäus 18. Steht ja auch für Jesus im Gleichnis. Da hat einer eine so große Last, unter der er fast zusammenbricht. Man hört richtig, wie die Knochen unter dieser Last krachen und ächzen. Das kann unseren Herrn Jesus nicht ungerührt lassen. Er vergeht da schier vor Mitleid. Und beim verlorenen Sohn. Wir lesen Lukas 15, da ihn der Vater sah. Da kommt diese jämmerliche Elendsgestalt, zerlumpt, abgefrackt, stinkend, 10 Meilen gegen den Wind, ein einziger Haufen Dreck und Elend, und da dreht's dem Papa den Magen um. Das kann er nicht mit ansehen, nicht vor Übelkeit, vom Gestand, nein, sondern vor Mitleid dreht's ihm den Magen um. Da rennt er hin, da nimmt er den Kerl in den Arm, voller Mitleid, voller Liebe, voll Erbarmen. Das sind eher seltene Stellen in der Bibel, wo es wirklich ums Gefühl geht, aber es sind besonders ergreifende, bewegende und innerlich erschütternde Szenen. Und in diesen Szenen sehen wir das mitleidende und erbarmende Herz unseres himmlischen Vaters. Was für ein Trost und was für eine Zusage. Gott sieht mich in meiner Hilflosigkeit und Verlorenheit. Auch eine Zusage, auch ein Trost für unsere alten und kranken Geschwister. Die merken, wie eben das Alter mehr und mehr die Kräfte auffrisst. Und zu wissen, so sieht unser erbarmender himmlischer Vater mich. Er ist bei mir, er hilft. Er rennt los, was das Zeug hält, um zu helfen, um mich in den Arm zu nehmen, um mein Leben in Ordnung zu bringen. Und ich denke, so haben es viele von uns vielleicht mehr oder weniger alle schon erlebt und erfahren. So geht also unser himmlischer Vater mit uns um. Und so sollen auch wir sein. Mehr noch, wir sind so. Das ist ja das Besondere am Wort Gottes, an dieser Zusage, an dieser Tatsache. Wir sind so, wenn wir wirklich zu Jesus gehören. Ich sage es nochmal, wir sind so. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören. Ziemlich sicher nicht immer und ausnahmslos, aber eben doch wesensmäßig. Und dazu gehört das Nächste, die Güte. Im Hauptsinn bezeichnet dieses Wort eigentlich die Brauchbarkeit, die Rechtschaffenheit, im Sinne von eben richtig geschaffen. Und dann schließlich die Güte im umfassenden Sinn. Also der Begriff sagt im ganz Allgemeinen und Grundsätzlichen, dass etwas brauchbar, richtig und gut ist. Den Begriff Güte finde ich nicht ganz so klasse, weil er liegt bei uns in der Bedeutung nah an der Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Und der steckt sicher im griechischen Begriff mit drin. Aber wenn ich den Begriff richtig verstehe, dann meint er eher die Tauglichkeit, die Qualität an sich. Und tauglich ist das, was seinen Zweck erfüllt. Das Klavier spielt, wenn man die Tasten anschlägt, ist tauglich. Ich dachte bei der Vorbereitung an eine Bohrmaschine, an unsere Bohrmaschine. Die ist durchaus ein Markenprodukt, aber eben nicht von der teuersten Sorte. Und deshalb ist sie leider auch nur bedingt tauglich. In eine mittelprächtige Wand bohrt die schon ein ganz schönes Loch. Aber wenn ich ein Loch bohren muss in eine richtig dicke, solide, harte Betonwand, dann leihe ich mir lieber Pitts Bohrhammer von Metabo. Das war jetzt kostenlose Schleichwerbung von Metabo. Vielleicht wissen die das mit einer Provision zu honorieren. Also der Bosch, der Metabo Bohrhammer, der geht auch in eine richtig massive Betonwand rein wie Butter. Dieses Teil taugt richtig was. Ich denke, genau das ist hier mit dem Begriff Güte gemeint. Das Teil hat Qualität. Das taugt was. Und wenn Gottes Wort sagt, das sind unsere Wesensmerkmale als Kinder Gottes, liebe Geschwister, dann ist das eine Zusage, ihr taugt was. Mit euch kann man was anfangen. Ihr seid Recht schaffen, Qualitätsarbeit aus der Hand Gottes. Nochmal, nicht wir sollen sein, es nimmt uns natürlich in die Pflicht, dass wir das auch leben, was wir sind. Aber es ist die Zusage, ihr seid das. Unser Leben ist so, wenn wir denn echte, durch den Heiligen Geist wiedergeborene Gotteskinder sind. Dann sind wir göttliche Qualitätsarbeit. Dann taugen wir was. Dann sind wir geeignet für Gottes gutes Werk. Und ich dachte, dann schließt sich auch der Kreis dieser Wortbedeutungen von Güte und Tauglichkeit. Denn ist dann schließlich logisch, nur wer auf göttliche Weise gütig ist, der taugt auch für die Arbeit im Reich Gottes. Nur wer auf göttliche Weise gütig ist, der taugt auch für die Arbeit im Reich Gottes. Und damit kommen wir zum dritten, zur Demut und Sanftmut. Das sind die Dinge, die uns allen besonders liegen, Demut und Sanftmut. Wörtlich ist die Demut das von sich selbst Geringdenken. Von sich selbst Geringdenken. Die Bibel sagt an anderer Stelle umgekehrt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Gleiche Aussage, nur umgekehrt formuliert. Ich hatte vorgestern ein Telefonat mit einem Mann, der ebenfalls unter den Umständen in unserem Land extrem leidet. Er wollte von mir wissen, was von christlicher und kirchlicher Seite da an Kräften aufgebracht werden kann in diesen ganzen Situationen. Was ich ihm geantwortet habe, brauche ich hier nicht zu erzählen. Ermutigend war es nicht. Ich habe ihn dann im Gegenzug gefragt, es gibt doch so viele alternative Internetplattformen. Es gibt doch so viele Menschen und Gruppen, die genau sehen, was in diesen Tagen abläuft. Die haben Kontakte, die haben jahrelang aufgebaute Infrastruktur, die haben Netzwerke. Warum tun die sich alle nicht zusammen? Gemeinsam könnten die doch richtig was bewegen. Zumindest menschlich gesprochen. Was war seine Antwort? Und deshalb erzähle ich es, da sind wir beim Stichwort Demut. Seine Antwort war, wir haben schon mehrfach versucht, aber im entscheidenden Augenblick ist keiner bereit, Abstriche an seinen Zielen und Vorstellungen zu machen. Ich sage es mit meinen eigenen Worten, jeder hält sich selbst für den Größten und Wichtigsten. Keiner will hinter dem anderen zurückstehen. Dann gehen wir lieber alle miteinander unter, als dass irgendeiner nicht mitbekommen könnte, dass ich's war, der die Welt gerettet hat. Da werden die eigenen Interessen gegen das Gemeinwohl knallhart durchgesetzt. Und da sind wir dann unmittelbar beim nächsten Stichwort und beide gehören zusammen, Demut und Sanftmut. Die Sanftmut ist eben nicht knallhart egoistisch. Weil beide so eng zusammengehören, so viel miteinander zu tun haben, stehen die hier auch ganz beieinander. Wo ich in Demut meine eigenen Grenzen und Schwächen erkenne, da kann ich auf die Grenzen und Schwächen des anderen auch sanftmütig reagieren. Das ist übrigens ein ganz einfacher Grund, warum besonders begabte Menschen oder zumindest solche, die sich für besonders begabt halten, es reicht auch schon, oft so wenig Sanftmut besitzen, weil sie kein Verständnis für die Schwächen anderer haben. Ja, die sehen nur ihre eigene tatsächliche oder vermeintliche Stärke und nehmen das als Maß für alle anderen auch. Deshalb Demut ist von sich selbst Geringdenken und Sanftmut sind gewissermaßen eineiige Zwillinge. Die Sanftmut ist ohne die Demut wohl kaum wirklich zu haben. Und das gilt auch für die nächste göttliche Eigenschaft, die Geduld. Die Geduld, das ist wörtlich eigentlich die Ausdauer, wörtlich die langanhaltende Leidenschaft. Die langanhaltende Leidenschaft. Ich dachte bei der Vorbereitung nochmal heute Morgen, Elberfelder gibt es wieder mit dem altertümlichen Wort Langmut. Verwenden wir nicht mehr. Langmut sagt es aber eigentlich sehr gut. Ein langanhaltender Mut, der sich auch durch widrige Umstände nicht entmutigen lässt. Genau das ist mit dem griechischen Begriff gemeint. Ein langanhaltender, ausdauernder, zuversichtlicher Mut, der dranbleibt, der sich nicht unterkriegen lässt. Und diese Ausdauer dann eben auch im Ertragen des Übels. Und da kommt dann der Begriff Geduld auch mit her. Und dann ist es eben auch Gottes ausdauernde und anhaltende Leidenschaft, selbst für so jämmerliche Sünder, wie wir es sind. Das ist im Grunde genommen hier gemeint. Gottes ausdauernde Leidenschaft für so jämmerliche Sünder, wie wir es sind. Wir müssen keine Angst haben. Wir sollen Gottes Wort und Gebot nicht auf die leichte Schulter nehmen. Garantiert nicht. Aber wenn mal was schiefgelaufen ist, wenn wir in Sünde gefallen sind, dann sagt uns dieses Wort eben, jetzt sagt der himmlische Vater nicht, pfui bäh, ach, mit dem will ich jetzt aber nichts mehr zu tun haben. Wie konnte der sich nur so verhalten? Nein, sondern die Liebe bleibt, das herzliche Erbarmen bleibt. Er geht uns nach, er streckt die Hände aus, er holt uns zurück. Das ist die lang ausdauernde Leidenschaft Gottes für den Sünder. Denken wir nur an die Kanaaniter. Die hatten furchtbare Gebräuche, wie viele andere Heiden auch. Menschenopfer für die Götter waren quasi an der Tagesordnung. Auch Kinder ließen sie für den Moloch durchs Feuer gehen, also haben ihre eigenen Kinder dem Moloch verbrannt. Und Gott hatte schon Jahrhunderte zugeschaut. Und dann, nach Jahrhunderten der Menschenopfer und unsäglicher anderer Schandtaten dieser Leute, sagt er dem Abraham, 1. Mose 15, dein Volk kann dieses Land noch nicht gleich in Besitz nehmen. Ihr müsst erst noch 400 Jahre in der Sklaverei warten, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Ganz praktisches Beispiel für die lang anhaltende Leidenschaft Gottes mit dem Sünder. Ein ganz beeindruckendes Zeugnis für die alle menschlichen Vorstellungen sprengende Geduld Gottes. Das ist ganz wichtig zu sehen, auch im Zusammenhang mit dem Zorn und Gericht Gottes. Ist euch bestimmt auch schon oft gegangen, dass bibelkritische, glaubenskritische Menschen, die meinen, sie müssten Gott wegen der Vernichtung der Kanaaniter kritisieren, die jammern, wie kann dieser Gott des Alten Testaments nur so brutal sein, dass er den Israeliten den Befehl gab, die Kanaaniter auszurotten. Also mir ist dieses Argument schon x-mal begegnet. Was hat das Alte Testament doch für einen wüsten, brutalen Gott? Kein Mensch fragt umgekehrt, wie konnte Gott nur so unfassbar geduldig sein, dass er die Amoriter viele, viele, viele Jahrhunderte diese wüsten Sünden treiben ließ, massenhaft Menschenopfer und andere Schandtaten vollbringen ließ, bevor er mit eiserner Faust reingeschlagen hat. Wir fragen doch heute im Blick auf das Unrecht dieser Tage auch eher im zweiten Sinn. Wieso lässt Gott dem Unrecht so viel Raum? Genau die gleichen Leute, interessanterweise, wenn er genau hinguckt, die Gott anklagen, weil er die Kanaaniter hat ausrotten lassen, genau die klagen ihn heute an, weil er das Böse zulässt. Wieso lässt Gott dem Unrecht so viel Raum? Weil das Böse ausreifen muss zum Gericht. bis es das Vollmaß der Sünde und damit der Gerichtsreife erreicht hat. Wir sehen, wir nehmen diese Geduld Gottes sehr zwiespältig wahr. Wenn wir auf der Seite derer sind, die Unrecht erleiden, dann klagen wir Gott an wegen der Geduld mit dem Sünder und rufen, Herr, schlag doch endlich drein, zieh doch den Bösen endlich mal zur Rechenschaft. Wir dürfen das auch. Das dürfen wir. Wir sehen das bei den Zählern der Märtyrer am Fuß des Altars. Die sagen auch, Herr, wie lange müssen wir noch warten, bis du unser Blut rächst? Aber wir sehen, wir reagieren ganz anders, wenn wir selber Böses getan haben. Dann sind wir von Herzen dankbar für diese lang anhaltende Geduld Gottes mit dem Sünder. Wenn Gott Sünde immer so unmittelbar strafen würde wie bei Ananias und Sapphira, wer wäre dann von uns heute Morgen wohl hier? Dass wir hier sind, ist nur ein Zeichen seiner Geduld. Dass er trotz aller Bosheit und Schlechtigkeit, trotz aller Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit dieser Welt noch kein Ende gemacht hat. Dass er auch heute noch einlädt, lockt und retten will. So groß ist die Geduld Gottes mit uns. Und so soll auch unsere Geduld mit unserem Nächsten sein. Ganz besonders in der Gemeinde. Denn diese Briefe des Neuen Testaments, wie auch der Kolosserbrief, die sind ja vor allem zuallererst für die Gemeinde geschrieben. Wie wir als Christen miteinander umgehen sollen. Vers 12 hat uns nun die Stichworte genannt. Die Verse 13 bis 17 führen diese Stichworte konkret weiter aus. Ihr müsst euch nicht alles merken, ist heute eine gewisse Gedankendichte. Nehmt euch das mit nach Hause, was für euch besonders wichtig ist. Vers 13, ertragt einander. Lesung auch bei den Trauungen. Habe ich immer gut gefunden, in der kirchlichen Agenda für Trauungen ist das, diese Verse ertragt einander folgende Trautext, also Lesung. Ganz real, auch in einer Ehe, gibt es Situationen, wo man sich zur Last fällt, wo man einander ertragen muss, wo man auch mal die Zähne zusammenbeißen muss. Besser als man haut sie in den anderen rein. Auch in der Gemeinde Jesu geht nicht alles gut. Auch zwischen Christen kommt es zu Schuld. Auch Glaubensgeschwister in der besten Gemeinde können einander auf die Nerven gehen. Ich vermute, dass es seit den Tagen Jesu bis zu seiner Wiederkunft keine Gemeinde gegeben hat und geben wird, wo sich Geschwister nicht auch gegenseitig auf die Nerven gegangen sind. Gehört einfach dazu, zu einer Gemeinde in dieser Welt, die noch nicht in allen Teilen komplett und völlig ist. Und eben, wie gesagt, in der Ehe, auch da sind wir uns gegenseitig nicht nur jeden Tag Anlass zur Freude. Und deshalb die Mahnung, sowohl für die Gemeinde wie für die Ehe, ganz generell, ertragt einander. Auch wenn es manchmal schwerfällt, ertragt einander. Und die nächste Mahnung, und vergebt euch. Auch wenn jemand Klage hat, da dürfte wirklich einem Berechtigten Klage, Beschwerdepunkt gedacht sein, gegen den anderen, wie der Herr euch Gnade erwiesen hat, so auch ihr. Über Vergebung habe ich Anfang 2014 mehrere Predigt gehalten, deshalb gehen wir hier gleich weiter zum nächsten. Über all dieses habt angezogen die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit, wir können auch sagen der Vollständigkeit. Interessant, dieser Begriff für Band kommt eigentlich aus der Schifffahrt. Es geht hier nicht etwa um das blaue Band als Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung, sondern dieser Begriff bezeichnet vielmehr Verbindungen, die verschiedene Schiffe, also einen Schiffsverband, zusammenhalten. Im anderen Bild in Kolosser 2,19 bezeichnet es die Sehnen des Körpers, wenn die reisen, hat Bruder Lehmann an einem Knie vor Wochen schmerzhaft feststellen müssen, dann fehlt auf einmal wesentliche Verbindung, in seinem Fall zwischen Ober- und Unterschenkel. Also, wir sehen dieses Band, von dem Gottes Wort hier redet, das ist keine Auszeichnung, kein Ehrentitel, das ist ein lebensnotwendiges Teil. Ohne das fliegt alles auseinander. Genau das ist die Liebe. Wo die Liebe fehlt, fliegt alles auseinander. Umgekehrt ist die Liebe, die Verhaltensweise, das Band, das das Schiff Gemeinde zusammenhält. Das leitet unmittelbar über in Vers 15, unter Friede Christi regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Zum Frieden und zur Einheit ist die Gemeinde berufen. Es kann aber immer wieder nur klappen, wenn jeder in der Gemeinschaft entsprechend handelt, wenn jeder sich von Gott entsprechend prägen lässt. Und dann ist der Friede Christi der Kampfrichter. Ich habe es vorhin noch gesehen, auch die Elberfelder weist mit der Fußnote 38 darauf hin. Eigentlich geht es nicht ums Regieren, wieder nur mittelbar. Die Hauptbedeutung ist wirklich der Kampfrichter bei irgendwelchen Turnieren und Ähnlichem, der auch den Siegespreis überreicht, den Kampfpreis. Ich finde das sehr aufschlussreich, denn tatsächlich stehen wir in der Jesus-Nachfolge ja in einem vielfältigen Kampf an vielen Fronten gegen viele Gegner und Gefahren. Und dieser Kampf soll im Frieden Christi geführt werden und er teilt uns dann auch den Kampfpreis zu, nämlich die Einheit der Gemeinde. Wo wir im Frieden Jesu und in der Liebe kämpfen, da bleibt die Einheit als Kampfpreis bewahrt. In einem Leib. Das Zahlwort eins ist hier ganz ausdrücklich betont. Nicht in irgendeinem, sondern in einem einzigen Leib. Das heißt sicher nicht, dass es auf der ganzen Welt nur eine einzige kirchliche Institution geben dürfte. Aber die Gemeinde vor Ort soll eigentlich eine sein. Und wenn es um der Zahl willen nicht mehr geht, dass die alle unter ein Dach passen, oder wenn die etwa in der Verfolgung zur Zeit der Apostel und der ersten Jahrhunderte sich in Hausgemeinden getroffen haben, dann sollen sie doch erkennbar ein Leib sein, zusammengefügt in der Einheit der Lehre und in der Einheit der Liebe. Wie viel wird da ständig durch falsche Lehre und Lieblosigkeit zerstört an dieser Einheit? Durch falsche Lehre und durch Lieblosigkeit. Damit genau das nicht geschieht, folgt die nächste Mahnung, Vers 16. Und da sind wir jetzt auch schon ziemlich am Ende. Doch nicht ganz, aber fast. Das Wort Christi wohne unter euch reichlich. Das ist eine Befehlsform. Das Wort Christi wohne in euch, innewohnen. In aller Weisheit lehrend, ans Herz legend. Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder, wohlwollend singend in euren Herzen dem Herrn. Wenn man diesen Vers so hört mit den Stichworten Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, lieblich in euren Herzen, könnte man auf die Schnelle den biblischen Befehl zu gefühlsschwangeren Lobpreisabschnitten sehen und hätte dabei haarscharf vorbeigesehen, weil nicht richtig hingesehen. Es gibt zwei Worte, die die Aussage dieses Verses deutlich in eine andere, nicht in die gefühlsschwangere Richtung schieben. Lehrt und ermahnt euch. Lehrt und ermahnt euch. Es geht euch auch beim lieblichen Singen geistlicher Lieder nicht um gefühlsmäßige Verzückung, sondern um Lehre und Ermahnung und das Lob Gottes. Recht gesehen, ich betone das immer wieder, ist gegen Lobpreis und Anbetungslieder nichts Grundsätzliches einzuwenden. Meine feste Überzeugung. Und die christlichen Gesangbücher sind deshalb seit jeher voll von echten Lobpreis- und Anbetungs- und Dankliedern. Und auch unsere alten Glaubenslieder machen da keine Ausnahme. Nur dürfen wir beim Singen von Lobpreis- und Anbetungslieder älterer oder jüngerer Generation nicht außer Acht lassen, wofür sie wirklich da sind. Ich betone immer wieder, weil es gibt viele Geschwister heute auch, die aus Angst überreagieren und die musikalischen Kinder reihenweise mit dem Bade ausschütten. Das passiert nicht, wenn man die Grundsätze bedenkt. Man muss grundsätzlich bedenken, wofür sind diese Lieder da? Sie sind nicht da zur Hebung der Stimmung der Gemeinde. Und auch nicht insbesondere der jüngeren Generation, sondern generell. Sie sind nicht da zur Hebung der Stimmung der Gemeinde. Sie sind da zum Lob Gottes. Das ist ganz wichtig. Wenn durch das Lob Gottes als Nebenprodukt als Kollateralschaden gewissermaßen auch noch die Stimmung der Gemeinde gehoben wird, ist das nicht schlimm. Das kann durchaus schön sein, freue ich mich auch dran. Aber es ist ganz wichtig, es ist nicht das eigentliche Ziel. Es ist auch kein Schade. Begriff Kollateralschaden ist ganz falsch, war humorvoll. Nein, es ist ein schöner Nebeneffekt, aber es ist nicht das Ziel, es ist der Nebeneffekt. Und deshalb kann es auch grundsätzlich nicht auf den musikalischen Stil ankommen, sondern auf den Inhalt. Denn durch den Inhalt der Lieder werden wir in aller Weisheit gelehrt, wie es Gottes Wort hier sagt. Durch den Inhalt der Lieder wird unser geistliches Denken, wird uns geistliches Denken und Handeln ans Herz gelegt. So, sinngemäß, das Ermahnen. Das ist interessant, an dieser Stelle kommt jetzt wirklich im bildhaften Gebrauch das Herz vor, nämlich wörtlich der Verstand, was dann in der Bibel das Herz wäre, ans Herz legen. Das Hauptverb, das den ganzen Vers hier absteckt, ist die Aussage, das Wort Christi wohne reichlich, in seiner Fülle unter euch. Das Lehrend, ans Herz legen, singen, das sind jetzt alles Partizipien, die ausführen, in welcher Weise das Wort Gottes unter uns wohnen soll. Das ist ganz wichtig, diese Bestimmung. Die gesamte Aussage steht unter dem Thema, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Auch unsere Lieder, Psalmen sollen dem dienen. Es geht in allen Teilaussagen dieses Wortes um die Fülle des Wortes in uns, nicht um Stimmung und nicht um musikalische Vorlieben. Das gilt in beide Richtungen. Auch das betone ich immer wieder, das gilt in beide Richtungen. Es gibt Menschen, die bevorzugen geschmacklich mehr die klassische Richtung. Dazu gehöre ich zumindest ein Stück weit auch. Den Krach der sogenannten Rockmusik, Musik habe ich bei mir hier in Anführungszeichen gesetzt, mag ich nicht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass dieser Krach in christlichen Gemeinden wenig und in christlichen Gottesdiensten zu suchen hat. Andere bevorzugen geschmacklich eher die neueren Melodien und Rhythmen, manchmal Sakropop genannt, heilige Popmusik, wenn man es übersetzen würde. Gefällt mir persönlich auch gut, wenn es nicht zu laut und nicht krawallmäßig ist, sondern wirklich eine gute harmonische Musik. Für die Gemeinde wird es problematisch im Gemeindegesang, wenn dann die Rhythmen zu synkopisch und arrhythmisch werden. Dann kann die Gemeinde die Lieder nämlich kaum noch singen und sich vor allem nicht mehr aufs Wort Gottes in diesen Liedern konzentrieren. Ich führe das so aus, um es deutlich zu machen. Es geht aber letztlich nicht wirklich um den musikalischen Stil. Um den geht es erst dann, wenn bestimmte Grenzen definitiv überschritten sind, dass ein Stil definitiv nicht mehr zum Wort Gottes passt. Es geht nicht um die Frage moderne Lobpreis, Anbetungslieder oder alte Choräle. Es geht um den Inhalt. Es geht um den Inhalt. Es geht um das Wort Christi darin. Denn es geht ja um den Herrn und nicht um uns. Singend in euren Herzen dem Herrn. Darum geht's. Nicht dem gottesdienstlichen Publikum, auch das müssen wir ganz klarstellen, schon allein das Begriff Publikum wäre völlig irreführend. In einem christlichen Gottesdienst gibt es kein Publikum, denn wir sind da in keiner Theaterveranstaltung. In einem Gottesdienst gibt es eine anbetende Gemeinde und ein paar Gäste, die diese anbetende Gemeinde mitbesuchen. Aber ein Publikum gibt es da nicht. Und es geht am Schluss um die alles entscheidende Frage, lassen wir uns von dem prägen, was wir singen. Lassen wir uns von diesen Liedern prägen. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, wahrscheinlich sei hier noch mal getan. Vor Jahren in unserer letzten landeskirchlichen Gemeinde gab es auf einmal von einigen Mitarbeitern entschiedenen Widerstand gegen Gott als Herrn. Ja, ich habe genauso schräg geguckt wie der Bruder Lehmann im Moment auch. Genau. Ich konnte es nicht fassen, da kam aus der Mitarbeiterschaft auf einmal, ja, dann können wir gleich Muslime werden, wenn Gott der Herr ist, der sagt, wo es lang geht. Habe ich meinen lieben Mitarbeitern gesagt, ihr singt doch mit Begeisterung die Lobpreislieder von Gottes Majestät, dem alle Macht und Ehre gebührt. Majestät, herrliche Majestät, er allein wird König sein für alle Zeit. Schönes Lied, singe ich auch gern. Oder jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus ist der Herr. Haben wir hier auch schon gesungen. Und habe sie gefragt, und dann macht der Rabatz, wenn das, was er mit Inbrunst singt, in eurem eigenen Leben Wirklichkeit werden soll, dass Jesus der Herr ist, der Chef, der sagt, wo es lang geht. Ich sage es darum, um das geht's. Was singen wir? Sind unsere Lieder Schall und Rauch? Zur persönlichen Gefühlsbewegung geeignet, aber mehr eben auch nicht? Oder singen wir das, was unser Leben prägt, was unser Leben umgestaltet, dass wir immer mehr Gottes Werke tun, immer mehr werden wie er? Und dabei betont der letzte Vers 17 dann abschließend nochmal ganz genau, und alles, was jemand auch immer tun mag, im Wort und in der Tat, alles im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Das ist Ziel. Unser gesamtes Denken, Reden und Handeln, was immer wir auch tun und sagen, soll im Namen Jesu sein. Im Namen Jesu heißt von ihm geleitet, ihm wohlgefällig, von ihm beauftragt, ihm entsprechend, seinem Wesen entsprechend. Wir reden und handeln in seinem Auftrag und dann eben auch in seiner Kraft durch ihn, in seiner Vollmacht. Er ist der Herr. Und wir tun das alles danksagend dem Vater. Und in diesem Begriff danksagend dem Vater fasst der Paulus rückblickend alles nochmal zusammen, was wir gerade gehört haben. Denn dieser Dank hat dann all die Geduld, die Sanftmut, die Güte, die langanhaltende Leidenschaft des himmlischen Vaters für uns Sünder, das mitleidende und erbarmende Herz vor Augen. All das, was wir gerade gehört haben. Und die Tatsache, dass das nun alles auch unser Wesen als Gotteskinder ist. Wir sagen, danke, himmlischer Vater, dass du uns zu solchen Menschen geschaffen hast, die zu deiner Ehre leben, dem Herrn. Und das dürfen wir in der Eichenau auch. Amen.